Herzlich willkommen zurück bei Heute Couch, Morgen Strand, British Columbia Teil 2 mit Martin Walter. Wir haben über den Regenwald gesprochen. Ich habe es ja kaum glauben können, als ich das gelesen habe, dass es einen Regenwald gibt.
Das ist nördlichster Regenwald der Welt. Das heißt, das muss man sich jetzt so vorstellen, das ist natürlich kein Tropenwald. Also da sind keine Palmen, aber es ist ein temperierter Regenwald, der wirklich davon halt kommt, dass es doch recht viel regnet. Und an der Küste eben, gerade so, wenn man von Vancouver bis nach Prince Rupert hochguckt oder hochfahren würde, ganz, ganz viele Bäume und Farne und Moose. Mhm. Also ist wunderschön.
Und Fjorde gibt's eben. Mehrere, ne? Parks, also wo man, ja, das Fjorde.
Genau.
Cool. Ja, und da fahre ich dann rein und habe vielleicht irgendwie mein Ausflugsschiff oder ein Kreuzfahrtschiff oder was auch immer. Und da erwarte ich dann auch, dass da so ein bisschen gejagt wird. Also sowohl von Großfisch oder Walen als auch vielleicht mal ein Bär oder so. Kann das sein?
Also die Jagd an sich, wenn du das wirklich klassisch siehst, die promoten wir ganz und gar nicht.
Nee, ich meine nicht die Menschen, die jagen. Nein. Um Gottes Willen. Ich meine die Tiere, die sich gegenseitig...
Die Tiere, ja. Also du hast an der Küste mehrere Lodges und mehrere Möglichkeiten, Bären zu sehen. Das sind sowohl Schwarzbären wie auch Grizzlies. Und was es nur in British Columbia gibt, es gibt noch eine dritte Variante, und das ist der sogenannte Spirit Bear und Kermode Bear auch genannt. Also Kermode Bear ist der eigentliche Ausdruck. Die Indigenous nennen ihn den Spirit Bären. Das ist ein weißer Schwarzbär. Der hat also einen genetischen Defekt, der sich praktisch darin äußert, dass er weißes Fell hat. Also ist ein Weißbär. Ja.
Ein Albino.
Nicht ein Albino. Nee. Aha, okay. Also der hat, nee, das ist dann, man kann das wirklich wissenschaftlich nachvollziehen.
Also die von der Rasse sind alle weiß, also quasi, ne? Nicht, dass einer mal weiß ist von irgendwie
das kann auch
einem
sein.
Wurf
oder die Mutter ist weiß, das Kind ist dunkel und umgekehrt. Also das ist eine witzige genetische Übertragung. Und die sind letztendlich in einer Familie, müssen nicht immer weiße sein, die sind aber noch, sind immer weiterhin sehr selten. Deswegen auch so ein bisschen Spirit Bear, so der Geisterbär,
ja.
Haben wir schon für die ARD Filme drüber drehen lassen und sowas. Ist eine ganz interessante Geschichte, man sieht die aber durchaus, wenn man genau
in den richtigen Zeiten da ist. Der ist nicht gut getarnt, würde ich sagen, aber der hat ja auch keinen natürlichen Feind, also von daher auch wieder alles gut.
Also es ist so, den gibt es auch nur in ein, zwei Regionen an der Küste, also der ist nicht überall.
Wo ist der dann da? Ich habe hier gerade die Karte vor mir.
Great Bear Rainforest. Und das ist so die Region. Und dann gibt es da eine Insel und rund um diese Insel rum, da kommt aus irgendeinem Grund diese genetische Variante öfters vor. Warum? Ja, fragt man sich auch, aber es ist so.
Ja. Cool. Und da kann ich aber auch wunderbar zum Beispiel herwandern. Ich als Wanderer.
Also wandern ist auf eigene Faust wird da schwierig. Was man da machen sollte, ist, es gibt Lodges, Great Bear Rainforest gibt es Lodges. Es gibt Anbieter, die das mit kleinen Schiffen machen. Mhm. Und dann kannst du natürlich diese Lodges buchen, geht auch über FDI und buchst dich da ein. Und die machen dann echt Ausflüge und Touren. Ich habe sowas dann schon gemacht. Dann bist du mit so einem kleinen Schlauchboot dann in so einen Fjord reingefahren, steigst dann
mega
aus.
Ja, genau.
Das super. Läufst in Regenklamotten mit Gummistiefeln durch dieses Marschland und versuchst da die Bären zu finden. Wir sind dann ganz in Form, wir waren zur falschen Zeit da, das war noch zu früh im Jahr. Aber wir haben dann letztendlich, als wir es aufgegeben hatten, ganz am Schluss dann doch noch drei Bären gesehen. Hm. Und die.
Immerhin.
Also ich fand das auch cool. Und es gibt sogar dann auch wiederum Ausflüge mit größeren Schiffen, das wiederum dann in Nord-British Columbia. Da fahren die in das kurze Martin Valley zum Beispiel rein. Und da siehst du vom Boot aus, vom Schiff aus, ganz viele. Also da habe ich dann irgendwann aufgehört zu fotografieren, weil ich dann schon 100 fotografiert hatte. Waren meistens dieselben, aber trotzdem.
Aber wie seid ihr da hingekommen? Auch mit einem Wasserflugzeug dann? Oder
nee, in dem Fall sind wir mit der Inside-Passage mit den BC Ferries nach Prince Rupert. Und von da aus haben wir diesen Ausflug gemacht mit diesem etwas größeren Boot. Das war so ein größerer Katamaran. Das war auch sehr angenehm, weil du hast halt drin, also das Ganze nennt sich Kutzumatin Grizzly Bear Sanctuary.
Ja, da weißt du ja schon Bescheid. Ja. Und wie lange habt ihr da mit der Inside-Passage, wie lange dauert so eine Fährverbindung?
Ein Tag. Also du
ein Tag, ne?
Ein Tag, genau. Ja. Du fährst morgens los, also entweder von Nord nach Süd, also von Prince Rupert runter nach Port Hardy oder umgekehrt. Die startet relativ früh und kommt dann auch abends ein bisschen später an, aber du hast praktisch den ganzen Tag über oder meistens den ganzen Tag über Tageslicht und siehst, die Fähre fährt dann auch durch diese Fjorde. Die fährt nur ein ganz kleines Stück entlang des offenen Meeres, ansonsten fährst du da durch und ist allein schon, die Fährfahrt ist grandios. Und dieser Ausflug ins kurze Martin Valley war dann auch ein Tagesausflug.
Ja, mhm. Das heißt, Port Hardy jetzt auch nochmal für alle Zuhörer. Ich bin dann schon auf ich bin dann schon auf Vancouver Island. Genau. Und eben weil, wie in der ersten Folge gesagt, es ist nicht alles irgendwie mit Straßen verbunden, weil das durch die Fjorde und durch die schroffe oder wilde Landschaft gar nicht geht. Das heißt, so große Straßen gibt es dann vor allem auch auf Vancouver Island, dann von Port Hardy weiter.
Da gibt es eine Straße an der Küste lang.
Genau.
So, und das andere, was es dann noch gibt, sind ab und zu mal so sogenannte Logging Roads, die sind aber nicht immer öffentlich, aber man muss sich das wirklich vorstellen, also die Straßenverfahren kann man sich nicht groß, weil es gibt immer nur eine Straße. Es gibt schon noch eine Straße quer oder zwei Straßen quer über die Insel rüber, also wenn man praktisch von der Ost- an die Westküste geht, fahren will auf Vancouver Island, aber auch das immer nur eine, naja, oder ein oder zwei, unten im Süden eine und dann noch. Pacific Rim und ja. Überschaubare
Pacific Rim.
Verkehrswege.
Ja. Genau. Ja. Und deswegen eben diese tolle Natur. Weil es lebt da. Wie viele Menschen leben da? Also nur damit ich da so ein Gefühl habe.
In British Columbia selber sind es ja nur 5,1 Millionen. Auf Vancouver Island, das meisten, wenn überhaupt, dann in Victoria und Nanaimo.
Und in Vancouver.
Und Vancouver, Großraum Vancouver sind, glaube ich, knapp 3 Millionen.
Ja, dann weißt du ja schon, wie sich das auf dieses riesige Land verteilt. Genau. Weil aber auch eben, die Einheimischen, die können jetzt nicht so commuten die ganze Zeit wie wir, weil es ist nichts in der Nähe. Das heißt, du arbeitest eigentlich in deinem Umfeld, oder? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, also man muss sich sowieso so vorstellen, dass die meisten Menschen ja, wenn sie in Vancouver leben, da auch entweder in Büros gehen oder von zu Hause aus arbeiten. Diejenigen, die man so unterwegs trifft, die leben dann entweder in der Umgebung von dem, was dort gemacht wird. Ist auch oft noch Holzwirtschaft oder eben Tourismus. Sehr viel Tourismus mittlerweile halt auch. Und letztendlich sind das dann, wenn ihr durch so kleine Orte fahrt, wie Courtenay oder wenn man jetzt von Vancouver gibt es auch eine schöne Strecke übrigens, so ein kleiner Geheimtipp, die Sunshine Coast, die sogenannte Sunshine Coast, die geht auf der Seite vom Festland von Vancouver hoch nach Powell River und das kennen ganz viele nicht. Das ist so wirklich laid back British Columbia, kleine Orte, Egmont, Saltery Bay, Powell River, da wohnen ein paar hundert Leute und das war's. Und da kannst du dann
die Örtchen sind auch noch so süß, ne? Also auch für die da vielleicht Vorbehalte haben, weil sie das aus den USA vielleicht kennen. Ich fand die Orte alle echt schnucklig. Ja. Richtig, richtig Bilderbuch.
Ja. Ja. Würdest du da auch mit dem Motorrad herfahren, Martin, im Sommer?
Ich hab einiges schon mit dem Motorrad dort.
Ah, glaube ich.
Cool. Also Motorradfahren, ich bin einmal quer durch BC schon gefahren. Was man eigentlich wirklich unbedingt machen sollte, das ist beim letzten Mal habe ich es schon erwähnt und da haben wir über das Skifahren gesprochen, nach Whistler hochfahren im Sommer, weil der Weg, also die Straße, der Highway 99 ist der Sea to Sky Highway, selbst die Straße da hoch ist schon so gigantisch mit den Ausblicken und den Stops, die man da machen kann, ist ganz toll.
Weil man so links auch ganz Vancouver im Blick hat, ne?
Ja. Wenn man so und dann unbedingt auf der Mitte in Squamish mal halten. Man fährt da so ganz schnell vorbei, aber das ist ein cooler kleiner Ort. Also ist Outdoor Capital von Westkanada. Die nennen sich so die Outdoor das Outdoor Capital von British Columbia, weil Wandern, Hiken, Kanu fahren, Wildwasser fahren, da gibt es ganz tolle Klettermöglichkeiten. Also allein diese Strecke ist schon toll, richtig toll.
Und dann weiter? Also bist du von Whistler dann auch schon weiter Richtung Norden?
Ja, du kannst dann die Straße von Whistler weiterfahren und fährst über diese Coast Mountains. Das darf man auch nicht vergessen. Die Coast Mountains, also die Berge an der Küste, sind nicht die Rocky Mountains. Die sind im Schnitt höher als die Rocky Mountains. Die gehen noch ein bisschen höher als die Rockies. Sind auch anders. Die sind nicht so breite große Täler, sondern es ist durchaus ein bisschen alpiner, wie man das so aus den Alpen kennt. Und es gibt diesen Highway 99, habe ich schon erwähnt, der geht dann über Pemberton weiter nach Lillooet und da verändert sich die Landschaft komplett und das wird dann Ranchland. Das wird ganz trocken und sehr viel wärmer, weil da die Berge natürlich den Regen absperren und es sieht ein bisschen so aus wie im Wilden Westen, so ein bisschen wie Montana oder sowas. Also ist auch sehr cool und dann fährst du praktisch von da aus noch ein Stückchen weiter und dann wird es wieder grüner und wieder bewaldeter.
Mhm. Ist dir bekannt, dass da auch was für den Umweltschutz getan wird? Also um gerade diese wunderbare Natur auch in irgendeiner Form zu erhalten, zu schützen, weil das ist ja auch im Sinne vieler.
Ja, also es gibt zum einen ja sehr viele Nationalparks, die nur in British Columbia sind und das andere, also da habe ich den einen schon erwähnt, Pacific Rim, dann die Gulf Islands, Yoho, Kootenay, Glacier und noch ein paar andere und dann wiederum die Provincial Parks. Und mittlerweile ist es so, dass Destination British Columbia und auch die Tourismusindustrie dieses Konzept nachhaltiger Tourismus, Vermeidung von Abfällen, Verwenden von Solarenergie, Windenergie, also dass da sehr viel dafür getan wird. Wir haben wie überall auf der Welt in BC auch Wetterkapriolen. Letzten Sommer war es unglaublich heiß. Mhm. Es war aber auch schon so, dass wir sehr, sehr verregnete und jetzt im Herbst auch richtige Überflutungen hatten, weil es einfach viel zu lange und zu stark geregnet hat. Aber das sind diese Auswirkungen, die wir, glaube ich, überall auf der Welt merken. Und da wird schon viel getan letztendlich.
Ja, also das Beste, was man ja machen kann, ist eben wenig Straßen und wenig Menschen. Und das passiert ja in British Columbia, muss man einfach so sagen. Also es ist halt einfach zum Glück nicht so erschlossen.
Ja. Und ich weiß auch noch, 2010 bei Olympischen Spielen haben wir im Stanley Park Golf gespielt. Mhm. Und damals gab es schon in den Medien oder wir haben Fernsehen, wir haben die Zeitung, die Auslagen, war eben schon beschrieben, hey, das kann eigentlich gar nicht sein, weil das kann gar nicht sein. Was sind die wärmsten olympischen Winterspiele seit Aufzeichnung gewesen, dass du da im T-Shirt und kurzer Hose im Februar, Mitte Februar war es, da Golf spielst, ja. Und das war total, total irre. Und ich weiß, deswegen kann ich mich daran erinnern, dass damals auch schon die Diskussion losging, wo führt das hin, wenn wir hier im Februar unten in Vancouver einfach Sommer haben, Frühling haben und oben in Whistler liegt dann eben der Schnee, beziehungsweise damals war ja auch wenig Schnee da oder weniger Schnee als anscheinend zuvor in den Wintern.
Ja, aber mild ist es sowieso, ne? Also es fängt ja schon an, so ab März oder
da musst du wirklich große Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. Also BC ist wirklich nicht über einen Kamm zu scheren. Du musst die Küste und Großraum Vancouver Island wiederum trennen von dem Norden. Also wir haben ja einen riesen, riesen Bereich, der nennt sich North British Columbia, Prince George, Prince Rupert haben wir schon erwähnt, Smithers, da gibt es auch wieder nur eine Straße, die da durchgeht. Je mehr du auch Richtung Rockies gehst und bedingt durch diese Absperrung des inneren Landes von den Coast Mountains, ist da klimatisch wieder ganz große Unterschiede. Also im Sommer haben wir in der Region Okanagan, da wird Obst angebaut, Wein angebaut mit über 100 Weingütern. Da ist es aber im Winter richtig kalt, da gibt es auch Skigebiete und im Sommer ist es da richtig warm. Das ist ein kontinentales Klima. Und dann gehst du Richtung der Rockies, da kann es auch im April noch minus 10, minus 20 Grad sein. Das ist kein Problem. Im Sommer wiederum ist es da oft auch sehr warm. Also große Unterschiede geografisch gesehen und nicht alles ist gleich. Das muss man auch immer
gucken. Ja, dafür ist es einfach viel, viel zu groß. Wenn wir gerade mal über das Thema Nachhaltigkeit oder eben Umweltschutz sprechen, ich finde, da gehört auch so ein bisschen dazu, wie die indigenen Völker, also die Einwohner früher auch mit dem Land umgegangen sind. Was mich sehr überrascht hat in BC, in British Columbia, ist, dass ich mit dem Leben wieder in Berührung komme. Das habe ich früher, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht mit der Region verbunden. Fand ich aber da ein tolles Erlebnis.
Das wird auch immer mehr, da wird sich immer mehr drauf zurückbesonnen. Und es gibt da auch ganz verschiedene Völker, also Indigenous Völker in BC. Die sind nicht alle aus der gleichen Region. Die sind natürlich auch andere Traditionen teilweise. Aber da wird sehr viel dafür getan, jetzt wieder vieles davon neu oder zurück zu entdecken und da gehört halt auch die Rückbesinnung auf das, was wichtig ist, nämlich der Schutz der Erde und Schutz unserer Umwelt, genau. Die, das gehört da sehr stark dazu.
Ja. Jetzt mal zu einer absolut eher populären Thematik, ganz weg von eben, ich sag mal, dem Naturspektakel und der wunderschönen Landschaft. Ich habe was entdeckt und habe zum Abschluss noch eine weitere fiese Frage. Ich hatte ja schon bei der ersten Folge eine ganz fiese Frage. Ich habe jetzt.
Seine versucht mich immer rein.
Ja, weil ich einfach weiß, dass du der absolute Experte bist. Wann haben wir denn jemanden im Podcast, der schon 80 mal in seiner Destination war.
Hätte ich nicht sagen sollen. Ja.
Und zwar komme ich aus so einer Generation, wo man ab und zu sich mal so Teenager-Serien reingepfiffen hat. Und ich muss jetzt mal fragen, was ist denn das mit dem Dawson Creek? Ist das Zufall? Ist das Absicht?
Das ist absoluter Zufall. Das hat damit nichts zu tun.
Ach Mensch.
Also es gibt einen Ort, der heißt Dawson Creek. Aber ich glaube, diese Serie A, ist es ja eine amerikanische Serie.
Ja eben, das ist.
Und B,
haben die das geklaut bei euch?
Na, die haben, ich glaube, es gibt einen Dawson Creek auch in USA. Okay. Wenn ich jetzt, ich meine, ich erinnere mich auch so ein bisschen an diese Serie, aber ich glaube schon, dass das an der Ostküste irgendwo in den USA spielt. Massachusetts, sowas die Richtung, aber sicher
bin ich nicht. Wahrscheinlich war es eh die meiste Zeit im Studio.
Mit unserem Dawson Creek hat es nichts zu tun. Schau dir den Ort mal auf der Karte
an. Ja, ich sehe gerade, an der Grenze quasi ist er mehr
oder weniger. Das ist ein bisschen, das ist schon wirklich Nordland. Da geht dann der Highway hoch nach über Fort St. John und dann letztendlich Fort Nelson hoch in den Yukon und dann weiter auch bis hoch nach
Alaska. Und für alle Millennials und überhaupt jüngeren Zuhörer, das war mal so eine Teenager-Serie.
Ich wollte es gerade sagen.
In irgendeinen Schauspieler verliebt war und so weiter und so fort. Und deswegen, ja. Musste ich das jetzt mal kurz fragen. Aber gehen wir doch mal von dem, das ist ja quasi Nordosten nochmal zum Westen. Ich will abschließend auch nochmal auf das Thema Pacific Rim hinweisen, denn das wird vielleicht den einen oder anderen verwundern. Das hört man ja häufiger. Und das wird immer benutzt, wenn man von einer Pazifikküste eigentlich spricht. Also das kann euch auch wo auch immer passieren auf der Welt. Also was weiß ich, Kalifornien, wer könnte noch, ja, alles, was eigentlich angrenzt. Also theoretisch Japan. Oder irgendwas könnte auch sagen, wir haben, es gibt Pacific Rim Kitchen auch, also Essen, was man sagt. Das ist irgendwie so.
Wobei wir den einzigen Nationalpark.
Ja, der so heißt.
Pacific Rim National Park, wenn ihr noch nicht da gewesen seid. Echt ein ganz, ganz toller Park. Ein riesen toller Strand.
Sag nochmal genau, wo der ist, jetzt hier mit
Tofino. Also wenn man von der Karte aus guckt, fährt man von Vancouver mit der Fähre rüber, am besten nach Nanaimo. Auch wieder BC Ferries und von da aus gibt es einen Highway, der führt dann erst zu einem kleinen Ort mit einem fast unaussprechlichen Namen, der heißt Ugloulet und dann geht es nach Tofino. Und Tofino ist auch ein kleines Nest und an dieser oder oberhalb davon oder schon umgeben davon ist der Pacific Rim National Park.
Ach cool.
Ah, okay.
Ja. Und ein absoluter Geheimtipp, allerdings jetzt auch erst dieses Jahr wieder offen, weil die haben sich 2 Jahre lang abgeschottet, sind die von mir vorhin schon erwähnten Haida Gwaii Inseln. Also wenn für diejenigen, die wirklich nur Natur haben wollen und was, wo ganz wenig Besucher sind, man muss auch immer gucken, dass man da dann entsprechend entweder die Campgrounds für den Camper bekommt oder Hotels. Haida Gwaii, das ist das eine. Und ganz im Norden Atlin. Und Atlin ist einer meiner White Spots. Da war ich noch nicht.
Okay. Da sprechen wir nicht drüber.
Nee, aber das ist schwer dahin zu kommen. Da musst du über Whitehorse fahren. Also da musst du eigentlich praktisch über den Yukon fahren, um dann wieder runter nach BC zu fahren. Meine Eltern waren da mal in den 90ern und haben Bilder gemacht und da war ich ganz begeistert. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft.
Okay. Und wer jetzt in die Stadt gehen möchte, der hört uns jetzt noch weiter zu, denn wir nehmen jetzt noch eine Folge zu Vancouver auf. Bis gleich.
Bis gleich.